Was müsste sich in unserem Leben ändern, damit wir die Entscheidung treffen würden, wir wollen jetzt ein Kind? Was müsste sich ändern? Und dann ist die Frage aufgekommen und dann haben wir angefangen darüber zu reden. Also einen Abend, einen zweiten. Und haben irgendwie gemerkt, eigentlich nicht viel. Also es gibt eigentlich nicht wirklich etwas, wo wir so konkret sagen können, das muss noch passieren. Mhm. Und dann sind wir so weit sozusagen. Und dann ist wirklich, okay, wieso dann nicht jetzt?
Das ist mal ehrlich, der Podcast. Der Joe Dietrich ist Unternehmer und Vater. Zusammen mit seiner Partnerin Jael Meyer hat er vor 5 Jahren SIEM gegründet. Das ist eine Agentur, die Unternehmen darin beratet, wie sie mit der Generation Z umgehen sollen. Er ist aber auch Vater von 2 Söhnen und in ganz kurzer Zeit wird auch noch ein 3. Kind dazukommen. Wenn man auf Instagram schaut, dann hat man das Gefühl, das junge Paar schafft irgendwie alles mit Leichtigkeit. Einerseits bewundert man sich ein bisschen, andererseits ist man provoziert. Ich habe Joe gefragt, wie sie das als junge Familie so machen mit der Vereinbarkeit, ob er Tipps für uns hat als junger Vater und ob die Provokation eigentlich gewollt ist oder nicht. Hey Joe, so schön bist du da und dir die Zeit nehmen.
Hey, danke für die Einladung.
Ich war selten so zwiegespalten bei einem Gast wie bei dir.
Ja, spannend.
Ich bin einerseits mega beeindruckt von dem, was du und deine Frau Jael Meyer auf die Beine gestellt haben. Und auf der anderen Seite bin ich gleichzeitig zum Teil von gewissen Sachen, die dir in den Medien gesagt hat, auch extrem provoziert. Und ja, freue mich darauf, dass wir heute über diese Sachen reden können. Es geht um Vereinbarkeit, um deine Familie und natürlich um SIEM.
Super, let's do it.
Let's do it. Wieso bist du in unseren Podcast gekommen?
Hey, ich finde es ein mega wichtiges Thema, Vereinbarkeit. Und ich glaube, was mir aufgefallen ist so im letzten Jahr, ist, dass eben bei weitem nicht nur Frauen sind, die sich dafür interessieren, sondern auf mich extrem viele Männer zukommen. Und der Grund dafür ist, dass ich glaube, bei Frauen geht es immer darum, hey, wie mache ich Karriere möglich neben Familie? Und bei den Männern geht es mega darum, hey, wie bin ich ein Papi, neben dem ich eh Karriere mache. So. Und ich habe gemerkt, dass es viel zu wenig Leute gibt, die du zuhören kannst, um ein Vorbild drin zu finden oder sag mal, überhaupt Richtige zu sehen, die möglich sind. So die eine Seite. Und die andere Seite ist, auch wenn es um Vereinbarkeit für Frauen geht, spielen die Männer genauso eine wichtige Rolle wie die Frauen. So. Und darum, glaube ich, ist es mega wichtig, das zu machen und darum bin ich da.
Ja, also ich finde es super, bist du gekommen und stellst du dir quasi dem. Jetzt, die Leute, wenn man Leute aus der Werbebranche oder aus der Marketingbranche fragt, die wissen natürlich ganz genau, wer du bist und was du machst. Aber ich finde es gleich wichtig, jetzt in diesem Kontext, bin mal ehrlich, eben auch ein bisschen zu erzählen, was du so machst in deinem täglichen Leben, nebst dem Vater sein. Das hast du ja schon verraten. Also du wirst gleich zum dritten Mal Papi. Oder? Bald. Ja. Ist noch nicht passiert.
Ja, Anfang nächstes Jahr.
Anfang nächstes Jahr, genau. Und du hast zusammen eben mit deiner Frau das Unternehmen gegründet, das SIEM heisst, wo mittlerweile über 30 Leute arbeiten. Der hat ein Büro am Paradeplatz, hast du mir vorhin erzählt. macht einen 7-stelligen Umsatz, habe ich gelesen. Also Kudos für das. Und erzähl mir doch mal, wie es zu dem ist gekommen, weil du bist erst 28.
Genau. Ja. also wie wir SIEM gegründet haben, das ist jetzt 5 Jahre her, wo wir das gemacht haben. Ich habe früher in der Medienbranche gearbeitet, aber so im M&A, also Merchant Acquisitions, wo man Firmen kauft oder in Startups investiert. Und bin dort relativ jung drin gewesen und auch viel gefragt worden, so, hey, was glaubst du, irgendeine Junge, was wollen die? Da waren viele Fragen gekommen und die alle hat es gleich erlebt. Sie war Journalistin zu dem Zeitpunkt, hat dann zum Beispiel ein Instagram-Magazin für Ringe aufgebaut, also um junge Leserinnen und Leser wieder zurückgewinnen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gleichzeitig auch viel Kampagnen gesehen, Produkte gesehen, die sich an unsere Altersgruppe richtet, aber halt nicht funktioniert oder definitiv nicht funktionieren werden. Und haben gesagt, so, wie kommt das zustande? Wie passiert das? Und haben dann, das ist wahrscheinlich dann gleich noch der journalistische Zug gewesen, angefangen zu recherchieren und haben gesehen, hey, Zielgruppe unter 30, die ist durchaus sehr relevant bei Firmen, aber in den Teams oder am Tisch so sitzt niemand unter 30. Und das funktioniert nicht. Und man kennt einen anderen Bereich, passt auch gerade in dem Podcast, wo wir das auch schon erlebt haben, das ist zum Beispiel das Thema Frauen. So, du kannst nicht Business machen, ohne Frauen mit involvieren. Das funkt, und erst recht nicht, wenn Zielgruppen sogar noch Frauen sein sollen. Das macht einfach keinen Sinn. Und dann haben wir gerade eins zu eins etwas davon lernen und gesagt, okay, du musst junge Leute an den Tisch bringen. Mhm. Und das ist, wo wir angefangen haben. Und das ist auch, was wir heute noch machen, was wir in Zukunft machen werden. So rein von der Mission, die wir haben.
Und das war dann 20 und 24?
Ja.
Wo das angefangen hat?
Die alle noch 19.
Okay.
Genau, ich glaube so 23, so dort. Mhm.
Ja. Und dann hat er einfach mal so auf ein, ich stelle mir das so vor, so in einem Kaffee, weißt du, so aufs Serviettli, da man mal so ein bisschen so eine Business-Idee skizzieren. Mhm.
Also wir hatten dort auch schon iPhones gehabt.
Ja, stimmt. Okay, gut. Sorry.
Das wird das in der Vergangenheit. Nein, es ist mal grundsätzlich eine Jahler-Idee gewesen. So die Grundidee für sie ist von ihr ausgekommen. Und es war noch lustig, ich bin am Anfang gewesen, ja, und ich habe eine höhere Opportunitätskosten gehabt, gefühlt, weil ich bin dort gerade in ein gutes Studium reingekommen und in eine spannende Firma, die so Karriereaussichten mir gegeben und so. Und dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen, was die alles so erzählt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist schon, sie hat einen Punkt, das macht voll Sinn, was sie sagt, das müssen wir uns anschauen. Und dann haben wir gesagt, hey, okay, wie können wir das jetzt testen? Wir haben angefangen, Zeug recherchieren und so. Dann hat es geheißen, das ist People-Business, das Beratungsgeschäft, das Agenturgeschäft. So, wie kommst du da rein? Und wir haben ja niemanden gekannt. So, das haben wir logischerweise nicht gehabt. Und in dem Alter hast du gar niemanden gekannt. Und dann haben wir gesagt, wie könnte man das machen? Und LinkedIn war unsere Antwort. Mhm. Und zwar haben wir uns überlegt, hey, Jael, eröffnen wir für dich doch ein LinkedIn-Profil.
Warum für sie?
Sie hat noch keins gehabt, ich habe schon eins gehabt. Und dass wir über sie anfangen, mal darüber schreiben, oder sie anfängt darüber schreiben, und ich auch, was unsere Ideen sind, unsere Visionen. Weil man denkt, hey, LinkedIn ist eigentlich wie der Erwachsenentisch, wo du kannst daher sitzen und hören dir potenziell Leute zu. Und wir haben gesagt, jetzt testen wir. Und wenn die Leute sich dafür interessieren, dann verfolgen wir das. Und wir haben noch einen Plan, eine Reise zu machen, in meinen ersten Semesterferien. Und die Reise haben wir dann nicht gemacht. Und stattdessen sind wir dann ins Kaffee gegangen und haben die Firma gegründet. Das war im Anfang Jahr 2020 gewesen.
Ja, und dann, wie ist es weitergegangen? Also nur mit einem LinkedIn-Profil ist man ja noch nicht so weit, oder? Also es ist ja auch nicht automatisch so, dass eben wahnsinnig viele Leute kennen und liken und followen.
Ja, ehrlicherweise ist es wirklich schon sehr fest so gewesen, weil du kannst halt über Social Media, also wir hatten sehr schnell grosse Reichweite auf einzelne Posts und sind, glaube ich, die Ersten gewesen, die so etwas in die Richtung gemacht haben, und die Leute haben das mega spannend gefunden und haben direkt Projektanfragen bekommen. Oder weißt du, es waren noch kleine Projekte gewesen, aber trotzdem. Und ich glaube, was halt spannend ist, so im Beratung, Agenturgeschäft, du hast ja keine Investitionskosten, wir haben einfach nur unser Handy und unser Laptop gebraucht und einfach können anfangen und haben dann das gemacht, bis zum Punkt, wo wir den Jahl ihren Lohn können substituieren. Sie hat dort noch gearbeitet. Mhm. Dann hat sie gekündigt, glaube nach so 3 Monaten. Und dann hat sie es voll können machen. Und bis ich mit dem Studium fertig war, war die Firma genug weit gewesen, dass ich auch voll einsteigen konnte. Das ist echt sehr gut aufgegangen.
Und wie viel habt ihr denn da beide gearbeitet, ungefähr?
Wow, das kannst du so fast nicht. Ja. Also, das ist mega schwierig zu sagen. Ich habe noch ein volles Studium nebendran. Aber was heisst, was heisst das? So, man hat halt viel Zeit eigentlich, oder? So dort, von dort gesehen. Wir haben sicher investiert drin, aber wir haben nicht der typische Startup-Hustle gehabt.
Ja,
das haben wir so nicht gehabt.
Also ihr habt es euch selber in dem Sinn auch erspart. Also ihr habt irgendwie nicht so einen Businessplan aufgestellt. Nein. Und gesagt, okay, die KPIs bis dann und das.
Nein,
muss...
Nein, gar nicht. Wir haben ja kein Investment gehabt, weißt du, bis heute nicht. Das ist organisch gewachsen.
Bis heute nicht?
Nein, okay. Wir haben kein Investment. Und wir haben immer profitabel gearbeitet, so, wir haben immer auf so Sachen geschaut. Aber jetzt nicht, wir haben nie einen Plan auf die Art. Ich glaube, es ist spannend geworden, am Moment, wo wir anfangen, Leute einstellen, weil dann hast du eine Verantwortung, das ist etwas anderes, oder? Dann musst du planen, das musst du. Aber auch, wir haben nicht auf die Art Wachstums, ich sag mal, das ist nicht, wie wir den Wachstum anschauen.
Ich finde es extrem mutig und gleichzeitig eben, ich glaube, ich wäre im gleichen Alter mit 20, 24, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, einfach aus einer Furchtlosigkeit raus vielleicht auch und vielleicht auch aus einem Optimismus raus, wo man sich halt weniger noch vergleicht. Und gleich muss ich jetzt sagen, also ich bin ja auch Unternehmerin und ich sehe viel parallel auch bei dem, wie wir es gemacht haben. Also ich habe es ähnlich aufgebaut wie dir. Und habe aber jetzt zum Beispiel, ich habe so eine Lernkurve gehabt und habe wie so gemerkt, okay gut, da kommt noch so viel mehr dazu, was ich am Anfang nicht gewusst habe, und weiss nicht, wenn ich es gewusst hätte, weiss ich nicht, ob etwas auch gewagt hat. Weißt, ist das bei dir, jetzt ist sie fünf Jahre alt, ja. Hast du ähnliche Gedanken? Oder weißt, was würdest du deinem Gründer mitgeben?
Ich glaube, Naivität, um gerade beim Wort zu bleiben, ist eine Art Superpower von jungen Menschen und auch gleichzeitig eine Schwäche. Es ist wie beides. Superpower, weil man halt einfach mal macht. Oder in vielem im Leben. Man macht einfach mal am Schluss. Ich glaube, auch für Firmen, aber auch für Menschen, ich glaube, dort, wo du stecken bleibst, ist nicht, weil du falsche Entscheidungen triffst, sondern weil du keine Entscheidung triffst, weil du halt einfach nicht machst, weil du wie dich nicht... Und das ist mega cool, oder? Wenn man jung ist, machst du einfach mal, hast auch, du hast keine Verantwortung, du hast extrem tiefe Opportunitätskosten, was gibt es zu verlieren, sozusagen. Und ich glaube, das haben wir voll ausgenutzt. Mhm. Also unbewusst, oder? Ich glaube, da sind wir voll reingegangen in das. In dem drin... alles richtig gemacht, das würde ich mir so zurückgeben. So gut hast du die Entscheidung getroffen, gut hast du auf die Reise verzichtet. So, das ist ein Schmerzpunkt gewesen. Was würden wir anders machen? Dann auch gleich wieder viel, oder? Weil es ist, wie du sagst, also anders machen. Ich wüsste heute vieles besser, wo man besser, also jetzt, wo man effizienter machen könnte, wo man vielleicht, der Fehler wäre nicht nötig gewesen, so die 1-2-3 Mal, wo irgendwer dann Weg gemacht hat, weil jetzt weiss man es halt besser, aber das hat der Fehler gebraucht, um sie jetzt zu wissen. Das ist zum Beispiel... Ab dem Moment, wo du anfängst, mit Leuten zusammen zu arbeiten, wie weißt du, wer ist die richtige Person zum Anstellen? Wie tust du Leute entwickeln? Zum Beispiel mega fest, wir haben gegründet und dann ist gerade Corona gekommen. Und ich habe in Lissabon studiert, wir haben aus Lissabon raus die Firma am Anfang aufgebaut. Wir haben Kunden zum Teil 2 Jahre nicht getroffen, von Mensch zu Mensch. Und ich dachte, ja, voll easy, voll effizient, aber es ist mega blöd, weil du lernst auch voneinander, es geht um die menschliche Beziehung, es macht viel mehr Spass, wenn du dich auch siehst. Das ist jetzt etwas, wo ein Wert, den ich jetzt erst mit der Zeit erkannt habe, ich nicht mal das Büro gehabt, sehr lange. So jetzt schätze ich das mega und investiere dort auch viel rein, oder wir investieren viel rein. Aber dazumals eben ist so ein das Junge und whatever, so ein Feeling gewesen. Aber das wäre jetzt etwas, wo ich jetzt sicher besser weiss.
Du hast vorhin davon geredet, eben von Verantwortung und genau dann, wenn man mit Menschen zusammen schafft. Jetzt könnte man ja sagen, oder für mich ist so die Zeit zwischen 20 und 30 ist eigentlich in der Regel ja auch eine Zeit, wo man sehr frei ist, wo man sich ausleben kann, wo man Sachen erlebt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Bezug nur auf den Beruf, oder? Ich meine, da rede jetzt, wenn ich das so sage, dann rede ich wahrscheinlich von Leuten, die eben noch in einer Ausbildung sind und so, und ganz viele sind ja schon in dem Alter schon voll am Arbeiten. Aber vielleicht gerade, was Familien angeht und so. Und ich sage jetzt mal, ihr habt euch bewusst selber, also schon aber in sehr, sehr jungen Jahren, die Verantwortung ans Bein gehängt von, ich bin jetzt verantwortlich für meine Mitarbeiter, ich bin verantwortlich für die Löhne, die jeden Monat bezahlt werden müssen. Wie gehst du mit dem um?
Ich glaube auch da, also das ist wie auch nicht ein mega, ich weiß nicht, wie das für dich auch dann war, als du anfangen zu machen, ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist, sozusagen. Du rutschst einfach rein, weißt du, ich glaube, das ist für jeden, egal wenn du startest und anfängst verantwortlich sein für Leute, das ist immer so, wow, sozusagen. Aber es ist auch mega etwas Schönes. Ich glaube, das Team ist ja auch das Schönste an dieser unternehmerischen Reise, ist ja mit den Leuten, wo du das zusammen machst, oder? Ich glaube, das ist...
Das Schönste und das Anstrengendste.
Es ist beides, genau.
Oder wenn es nicht geht, dann ist es schwierig.
Ja, es geht nicht. Wir haben extrem Glück gehabt mit so den Leuten, die wir mit auf die Reise genommen haben. Und auch, dass die, eben, das finde ich, man redet immer von den mutigen Unternehmern, aber ehrlicherweise, so die wirklich mutig sind, sind die, die auf die Verrückten hören, die so Ideen haben und sie auch unterstützen. Ich meine jetzt auch Leute im Team, aber auch auf Kundenseite. Ich meine, da kommen irgendwelche fast noch Teenager und haben eine grosse Idee und so. Leute haben uns die Tür aufgemacht, Leute haben ihren eigenen Kopf aus dem Fenster gestreckt und uns eine Chance gegeben. Das ist mutig, weil die haben etwas zu verlieren gehabt. Die sind in einer hierarchischen Struktur gewesen. Bis heute ist das so. Darum würde ich den Mut dann oft auch weitergeben. Ich glaube, das, was Unternehmer haben, ist Naivität. Das ist etwas anderes. Mut ist, auch wenn du dir ja bewusst bist, dass du ein Risiko eingehst. Ich glaube, viele Unternehmerinnen, die machen einfach, ohne sich das zu fest überlegen.
Ja, weil man sonst vielleicht abgeschreckt wäre, oder? Lass uns noch schnell bei der Verantwortung bleiben, weil ich habe das Zitat von dir, ich glaube, es war von dir, habe ich mir aufgeschrieben. Wenn man uns keine Verantwortung gibt, gehen wir dahin, wo wir sie bekommen.
Ja.
Und das hast du gesagt über Gen Z.
Ja.
Und jetzt frage ich mich halt so ein bisschen, ja gut, gibst denn du in deinem Unternehmen von Anfang an jeder Person die Verantwortung, obwohl du vielleicht noch gar nicht weißt, A, ob sie die Verantwortung tragen kann und B, ob sie die Verantwortung auch will?
Also, ich gebe die Verantwortung oder wir geben die Verantwortung auf jeden Fall. Das eine, also, wenn du zu SIEM kommst, dann weißt du durch den Bewerbungsprozess, wo du durchgegangen bist, dass das, was du bei uns bekommst, Verantwortung ist. Das ist unser wichtigster Employer Benefit. Ich glaube, das ist unsere grösste Differenzierung zu anderen Arbeitgebern, ist die Verantwortung, die junge Leute bei uns bekommen. Das heisst, dass die Leute das wollen, das weiss ich zu dem Zeitpunkt schon. Ob die Leute das können, das ist dann wiederum eine andere Frage. Und ich glaube, das ist dann eben die Verantwortung von der Führungskraft, direkten Vorgesetzten oder dann vielleicht auch noch weiter rauf, wie immer, dass du die Leute nicht allein lässt mit der Verantwortung, sondern dass du halt in die Rolle von dem Coach reinkommst und dabei unterstützt. Aber ein konkretes Beispiel, wir haben gerade unser erstes Kundenevent gemacht, also Next Gen Summit, auch zu 5 Jahren 7, das war sehr gross, das war ein grosses Investment auch, sind da in die Villa Honeck gegangen, haben ganz geschlossen 50 Leute eingeladen, das hat alles eine 18-jährige Praktikantin von uns gemacht. Die war im Lead von dem ganzen Projekt, ich habe ab und zu Feedbacks gegeben. Jemand hat sie unterstützt, wo bei unserer Geschäftsleitung ist, nüchtern war, aber sie war ihr Projekt, sie hat das gemacht. Und das ist ein Learning, das sie mitnimmt, egal wo sie durchgeht als nächstes. Muss nichts mit dem Thema zu tun haben, das bleibt. Und ich glaube, mit jungen Leuten Verantwortung geben, da tust du eine Art Samen pflanzen, das ist das Leben wert. So, ich glaube, das wirst du so viel mitnehmen, das habe ich selber auch erleben. Das ist das Wertvollste und darum ist uns das extrem wichtig und darum machen wir das auch.
Wieso hat der Gen Z so einen schlechten Ruf?
Hey, das ist schon schwierig, zum so eine Art pauschal zu sagen. Ich glaube, der Ruf verbessert sich jetzt auch wieder. So, der wird zum Teil wieder revidiert. Ich glaube, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Ich glaube, das eine ist natürlich sehr konkret zahlenbasiert. Du hast einen Markt gehabt, also wenn du den Arbeitsmarkt anschaust, hast du immer also mehr Leute gehabt, die in den Arbeitsmarkt reingekommen sind, als raus sind. Vor allem zu den Zeiten der Boomer-Generation hast du viel mehr Leute gehabt, die reingedrängt sind. Das bedeutet, du hast extreme Konkurrenz, wenn es um einen Job bekommen geht, auch wenn es um Aufsteigen geht, du gibst richtig Gas, weißt, so, da wird jetzt nicht irgendwie verhandelt und gefragt, sondern du gibst einfach Gas. Und so, das ist wie klar, ganz klarer Arbeitgebermarkt. Und dann, wo Gen Z eingestiegen ist in den Arbeitsmarkt, hast du ein Defizit gehabt. Also seit 2020 gehen mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt aus als neu eintreten. In den nächsten 10 Jahren wirst du sogar 30% mehr haben, die austreten als eintreten. Und mit dem, und das hat jeder von uns gespürt, bist du halt einfach gefragt gewesen. Und du hast ja das nicht gekannt von vorher. Du hast nur gewusst, hey, boah, wenn ich mich bewerbe, kriege ich einen Job. Ich werde sogar angeschrieben für Jobs. Wenn ich drinnen bin, dann hätschelt mich alle, weil jeder braucht mich, jeder will mich. Logisch verhaltest du dich anders. Logisch forderst du auch ein bisschen mehr. Du bist auch noch anders erzogen worden zum Teil. Oder? Das ist auch nicht mehr das gleiche Erziehung früher, heute auch in der Schule und so weiter. Man ist eh mehr outspoken, traut sich mehr. Das ist ein mega wichtiger Faktor, der uns dort hergeführt hat. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert, wo der ganze Arbeitsmarkt wieder drüllt. Weil jetzt kommt Gen Z in eine Situation, die sie noch nicht kennen. Und zwar wirklich wieder in den Arbeitgebermarkt. Und das ist neu.
Aber in dem Fall habt ihr das bei euch wie nicht? Also weißt, ich sage jetzt mal, ich will nicht eine ganze Generation in einen Topf reinschießen. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass ein 18-Jähriger bei euch so ein Event organisiert hat, finde ich es grossartig, wenn man sieht, was da geschaffen wird und erschaffen wird vor allem. Finde ich das super. Und gleichzeitig habe ich jetzt ich bin ein Xillennial, ich bin wirklich jetzt an der Grenze von Gen X und Millennial, 1980, habe ich in meinem engsten Freundeskreis wirklich mehrere Führungspersonen und die haben alle im Fall eine Geschichte mit jemandem aus Gen Z, wo irgendwie jemand kommt, nicht arbeiten kann, weil es bei uns der Pfnüssel hat und also, weißt, einfach so die Geschichten, die man halt so ein bisschen kennt und die können die alle aus dem Säckchen ziehen. Und jetzt, wo ist die Wahrheit? Sind wir irgendwo zwischendrin? Oder sind wir einfach irgendwie, ist unsere Generation irgendwie so verklärt und haben wir irgendwie etwas Komisches im Kopf, dass wir zum Beispiel die ganze Zeit das Gefühl haben, wir müssen so Gring-Achel-Säckle-Mentalität haben?
Also, ich würde sagen, ja.
Zu was jetzt? Zu uns?
Zum Letzten, ich glaube, ja. was wir beobachten, kann ja auch nur von dort ausgehen, aber auch wenn wir Daten anschauen und so, dann siehst du eigentlich, wenn du Fragen zum Arbeitsmarkt stellst, sind auch alle gleicher Meinung außer jemand, eine Generation. Und der Alien ist nicht Gen Z, die Aliens sind eigentlich Babyboomer. Die haben wirklich andere Meinung zu flexiblen Arbeitszeiten, zu 4-Tage-Woche, zu Remote Work. So, die sind anderer Meinung als der ganze Rest. Gen Z ist gar nicht mal am stärksten. Die Millennials haben noch offenere, noch mehr pro 4-Tage-Woche, noch mehr pro flexible Arbeitszeiten und so, weil sie ja mehr davon profitieren, weil sie schon ein bisschen älter sind. So. Aber es sind Babyboomer, die wirklich das anders sehen. Und Gen X zum Beispiel, die sind ja unter den Babyboomer aufgewachsen, im Arbeitsleben auch sozialisiert worden, sozusagen, dort und so. Haben auch den Stil zum Teil übernommen, sich dort müssen durchsetzen. Und Gen Z kommt jetzt halt rein und hat wie eben durch den Arbeitnehmermarkt mehr Macht erfahren, sehr früh. Mhm. Sie sind jung reingekommen und anstatt unten durch, wie alle anderen das haben müssen, hat das Gen Z jetzt wirklich nicht auf die Art gehabt. Und darum sind sie einfach mehr oder lauter gewesen in diesen Forderungen stellen vielleicht oder so. Währenddem das für andere damals nicht in Frage gekommen wäre. Aber eigentlich sind wir gleicher Meinung. Und ich glaube, das ist schon... Also, bist du gegen Flexibilität oder flexible Arbeitszeiten?
Nein, natürlich nicht.
Genau, oder? Also, da wissen alle, was das für einen Wert hat. Und ich glaube, die anderen Sachen sind oft so Einzelbeispiele. Die gibt es auf jeden Fall, die gibt es auch bei uns. Mhm. Aber gleichzeitig, ich meine, wenn ich mir überlege, was ich für Beispiele höre von Leuten, die älter sind, eben so Gen X zum Beispiel, so die Generation von meinen Eltern und so, was die sich geben von einem Arbeitgeber oder wie sie sich zum Teil verhalten, die würde sich nicht trauen, mal links und rechts gehen, als genau das, was gesagt wird. Und das hat schon mit Sozialisierung zu tun.
Wenn du so den Blick hast, also mit Sie beraten dir ja Unternehmen und ich habe so gesehen, es sind oft auch Unternehmen, die eben, sage ich mal, ältere, also eben Babyboomer-Generation auch so ein bisschen im Steuer ist, oder? Also wo vielleicht eben das Wissen auch ein bisschen fehlt. Beratet ihr Unternehmen und tut ihnen, wie die Gen Z erklären. Kennst du dich jetzt einfach oder kennt ihr euch spezifisch aus mit der Gen Z oder gibt es auch so einen Blick eben auf die anderen Generationen? Also wenn du jetzt eben meine Generation zum Beispiel anschaust, was siehst du denn da?
Also auf den ersten Teil, was wir machen, es geht um Verjüngung. Oder von Kundenstämmen, von Mitarbeitenden. Das ist für jedes Unternehmen sehr wichtig, dass das herbekommt. Vieles hat auf der Produkt-Marketing-Seite und so zu tun, aber Mitarbeiten ist immer ein grosses Thema. Aber grundsätzlich bei uns geht es um Verjüngung und immer um Zielgruppen unter 30. Es geht um Generationen. Ich glaube zum Beispiel auch nicht grundsätzlich, dass Generationen in dem drin so unterschiedlich sind. Ich glaube, dass junge Menschen immer schon anders gewesen sind, heute anders sind und auch immer anders sein werden. Das ist das, was mich was uns interessiert, sind einfach die jungen Menschen, die unter 30-Jährigen. Nicht eine bestimmte Generation. Das ist halt mit dem jetzt aufgekommen, die Gen Z, aber es geht um die Jungen. Was ich sehe, wenn ich ältere Leute anschaue, das kommt darauf an, oder? Ich glaube auch dort, wie du es vorher gesagt hast, ich meine, das ist kein Monolith. Ist es nie. Auch Gen Z machen da mal Vorträge und das beste Beispiel finde ich, wenn du Greta Thunberg neben der, wie heisst er, der Rennfahrer anstellst, der fünffache Weltmeister.
Oh, da führst du mich jetzt wirklich in einem Bereich, den ich gar nicht weiss.
Ja, ich leider auch nicht, aber okay. Das Beispiel finde ich gleich gut. Aber es gibt sicher Leute da im Podcast, die den Podcast also, die den kennen und das
genau, schauen. Genau, die sich jetzt die Haare raufen und sagen,
Das sind beides Gen Zs.
Ja.
Und sie träumt von einer autofreien Welt und er träumt vom 6. Formel 1 Weltmeistertitel. So und jetzt? Also, was machst du mit dem? Das kannst du ja eh nicht. Oder? Und darum würde ich jetzt nicht sagen, hey, alle, die älter sind, sehe ich so. Man sieht schon gewisse Tendenzen, gewisse Sozialisierungen, die wiederkehrend sind, wo sind okay, verstehe, von wo das kommt. Ich verstehe, wieso der Blick auf die Welt vielleicht ein anderer ist, als ich und mein Umfeld haben.
Aber so ein Adjektiv. Was hast du für Adjektiv im Kopf, wenn du jetzt an die Gen X denkst, zum Beispiel?
Gen X finde ich sogar noch mega schwierig zum einordnen, aber ich finde auch schon wieder eine Art offener als Babyboom. Was jetzt passiert, zum Beispiel in der Wirtschaft, ist Gen X kommt ja ans Ruder. Mhm. Also ist ja die Transition passiert jetzt und die kommen her und die wollen ja schon verändern. Die wollen es ja nicht genau gleich machen. Teilweise schon, ich glaube, die müssen zum ein bisschen ausbrechen aus diesen, sagen wir mal, Strukturen, die sie auch drin in eine Karriere gemacht haben. Genau, um das nicht weitergehen. Das finde ich, wird jetzt spannend sein, zum sehen. Aber vielleicht, ich sehe sicher viel, die dort aktiv daraus ausbrechen und die Sachen wirklich auch wieder anders machen wollen. Weil die Meinung von vielen ist, hey, wir kommen nicht auf den nächsten Erfolg von den nächsten 10 Jahren für die Firma zum Beispiel. Der wird nicht gleich passieren wie der Erfolg von den letzten 10 Jahren, weil die Welt ist nicht mehr die gleiche. Und ich glaube, das ist halt viel einfacher, wenn wir anstatt dich selber musst verändern oder wenn wir einfach mit einem neuen Wink kannst reingehen, das Zeug neu machen, das ist anstatt selber bestehende Strukturen und Kultur und so, das ist immer schwierig zu ändern.
Sag mal, wie hast du heute Nacht geschlafen? Wenn du jetzt denkst, es geht also gerade so, dann solltest du jetzt gut zuhören. Gerade als Eltern weiss man, wie wertvoll jede Stunde Schlaf ist. Dreimal nachts aufgestanden, Babyfüße im Gesicht, das Gedankenkarussell, das nicht aufhören will und immer dreht. Am Morgen um 5 Uhr steht jemand am Bettrand und sagt, Mami, ich habe Bauchweh. Kommt dir das bekannt vor? Mir auch. Dabei ist erholsamer Schlaf nicht der Luxus, sondern wirklich die Grundlage für alles, was wir im Alltag so stemmen müssen. Damit du die Stunden, die du im Bett kannst verbringen kannst, auch wirklich kannst zum Entspannen brauchen, gibt es das Recovery Pillow von Blackroll. Das ist ein ergonomisches Nackenstützkissen, das deinen Kopf, deinen Nacken und deine Halswirbelsäule optimal unterstützt. Egal, ob du Rücken-, Seiten- oder Bauchschläferin bist. Das Kissen, das ist aus hochwertigem Memory-Schaum. Also wenn man so die Hand drin drückt, dann kommt nachher die Hand auch so langsam wieder zurück auf. Es ist Ökotex zertifiziert und wird in Deutschland produziert. Und es ist wirklich mega klein und handlich. Also es passt nicht nur in dein Bett, sondern auch easy in so einen mitgelieferten Travelbag. Egal wo du hergehst, kannst du es dann in diesem Travelbag wirklich gut mitnehmen. Kann ich also wirklich persönlich bestätigen. Ich habe es gerade das Wochenende mit in die Ferienwohnung genommen. Und es gibt es übrigens auch für Kinder. 90 Nächte lang kannst du das Recovery Pillow testen, ganz ohne Risiko. Und wir haben auch noch einen Code, also dir hat den Code. Ich hatte den Code noch nicht gehabt, den ich mir meine gekauft habe. Das ist natürlich wieder mal super. Aber ja, du hast einen Code mit mal ehrlich 10, kommst du 10% über auf alle nicht reduzierten Produkte im Blackroll Online Shop. Den Link und den Code findest du wie immer in unserem Linktree in den Shownotes. Dort findest du ihn unter Rabatte und Kooperationen. Und jetzt wünsche ich dir und natürlich auch mir eine gute, erholsame Nacht mit dem Recovery Pillow von Blackroll. Und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast. Gut, auf das möchte ich noch ein anderes Zitat von dir noch bringen. Du hast mal gesagt, mehr Erfahrung heisst nicht mehr Kompetenz.
Ja.
Und da musste ich dann doch schnell schlucken, weil doch, ich finde eigentlich schon.
Also, das Zitat ist eigentlich anders. Also, Alter heisst nicht gleich Kompetenz.
Da bin ich wieder bei dir. Genau. Aber im Heftchen ist gestanden, mehr Erfahrung heisst nicht Kompetenz. Hast du schlecht gegengelesen?
Ja, also es kommt ein darauf an, was der Kontext davon ist, aber ja. was der Gedanke dahinter ist, wenn man erklärt, hey, wieso ist Gen Z jetzt so ein Thema zum Beispiel, dann gibt es etwas mega Wichtiges, wo die Leute, wo ich finde, ist mega wichtig zum Begreifen. Du hast in unserer Kultur ganz tief verankert, Alter gleich Kompetenz. Auch wenn du es nicht glaubst, in der Kultur ist das verankert. Okay. Von wo kommt das? Das kommt davon, dass du früher, also wir sind, es gab einige Erfahrung gleich Kompetenz, ja, und früher ist halt Alter und Erfahrung extrem nah aneinander gekoppelt gewesen. Mhm. So, und dann ist die ganze Digitalwirtschaft aufgekommen und plötzlich haben sehr junge Leute können mehr Erfahrung haben als viel ältere und haben eigentlich Erfahrung und Alter voneinander entkoppelt. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Oder, und das ist immer noch, die Kultur ist immer noch Alter gleich Kompetenz. Aber eigentlich ist es Erfahrung gleich Kompetenz. Und jetzt gibt es halt sehr viele Junge, die in immer wichtiger werdenden Themen mehr Erfahrung haben. Aber unsere Wirtschaft, unsere Kultur kann noch nicht mit dem umgehen. Du siehst nicht mega junge Leute in mega hohen Funktionen, weil sie einfach noch, und das ist die Antwort, die sie bekommen, wenn sie nicht aufsteigen, bist einfach noch zu jung.
Mhm. Hörst du das auch immer noch jetzt?
Also auf mich
bist
bezogen...
Bist du ernst genommen?
Also ich glaube, ja. Grundsätzlich schon. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass einer der grössten Hebel, die unsere Firma hat, ist, dass wir älter werden. Was ein bisschen absurd ist, wenn man an das denkt, was wir machen, sozusagen. Aber älter werden ist in der Wirtschaft auf jeden Fall immer noch ein sehr grosser Vorteil.
Okay. Also das heisst, euch geht jetzt in dem Fall auch mehr Türen auf, vielleicht auch durch es beweisen, oder? Eben, ihr seid nach 5 Jahren immer noch da. Aber gibt es dann auch Momente, wo ihr euch wie selber quasi aus dem Business rauskickt, weil ihr dann plötzlich die Jungen nicht mehr versteht?
Also was wir machen, ist auch schon seit Anfang an immer sehr jung nachziehen Leute. Oder? Also unser Durchschnittsalter im Team, das hat sich eigentlich nicht verändert, das ist sehr jung. Und die auch ausbilden. Ich glaube, was sich auch verändert hat, wir arbeiten viel mit Mentoren zusammen und Mentorinnen, schon seit Anfang an. Und das hast du auch schon jemand gesagt, ja, weißt, eure Projekte vor 5 Jahren, das kannst du ja auch nicht vergleichen mit dem Projekt von heute. Und das stimmt. Ja, vor 5 Jahren hätte ich keine Chance gehabt, die Projekte von heute umzusetzen. Die sind extrem anspruchsvoll. Und gleichzeitig haben wir vor 5 Jahren halt auch nicht Leute gehabt mit mehr Erfahrung, wie jetzt ein Teil von unserem Team, oder, wo mehr Erfahrung reinbringt. Das heisst, und in 5 Jahren wird es noch viel andere Projekte sein, sozusagen noch komplexer, noch weiter. Und was wir machen, ist der Schulterschluss zwischen den Leuten, die Erfahrung haben, damit Produkt erfolgreich zu machen oder Firmen erfolgreich zu machen in einer jungen Zielgruppe und gleichzeitig die besten jungen Talente in die Firma hineinholen, die ausbilden und die sind, die daran arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist die Kombination, die es echt braucht.
Die Prämisse eigentlich von dem, was ihr aber alles macht, ist eigentlich, wir kennen die Gen Z. Und eben, Jael, deine Frau hat sogar ein Buch geschrieben, also über die Generation Z. Und jetzt lebt ihr aber als Familie und als Unternehmerpaar eigentlich einen anderen, asynchronen Lebensweg gegenüber vielen, vielen anderen von eurer Generation. Mhm. Inwiefern kannst du da gut und gewiss sagen, ich weiss, wie es den anderen, meinen Peers geht. Mhm. Dein Leben sieht anders aus. Du hast 2 Kinder und bald ein drittes.
Es gibt kein Monolith. Also Gen Z ist kein Monolith. Oder? In der Gen Z gibt es ganz viele verschiedene Bubbles. Und ich glaube, was du kannst, ist gewisse Bubbles verstehen, wo du Teil davon bist. Jetzt als Beispiel kann das auch die Unternehmer-Bubble sein. Also junge Menschen, die unternehmerisch sein wollen, die kann ich sicher sehr gut nachvollziehen, mhm, weil ich eher denen gehöre. Kann ich Clean Girls nachvollziehen? Wahrscheinlich weniger, weil ich bin ja selber kein Clean Girl. Also da verstehe ich wahrscheinlich weniger davon. Aber jetzt ist es ja auch so, dass Dial und ich nicht allein sind, sondern über die Leute bei uns arbeiten, die in all diesen Bubbles drin sind. Das hat man ein extrem diverses Team und schon immer auf das gesetzt haben. Ich glaube, wir sind eh viel mehr an der Firma am Arbeiten als auf dem Projekt selber. Also von dort gesehen, wenn ich das allein müsste machen, ja, dann würde das wahrscheinlich irgendwann schwierig, mhm, werden, weil ich auch nicht mehr in voll drin bin. Aber was ich jetzt spüre, ist natürlich der Vorteil von dieser Erfahrung. Wenn du seit fünf Jahren machen wir nichts anderes, als uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wie können Firmen sich verjüngen? Wie können Firmen erfolgreich werden bei einer jungen Zielgruppe? Jedes Projekt, das wir machen, hat nur das Ziel. Wir machen absolut nichts anderes. Mhm. Aber immer in einem anderen Kontext. Weil was wir alles haben können machen jetzt, ich glaube, es gibt niemanden, der diesen Erfahrungsschatz hat auf dem Thema wie es ihm. Und das ist schon, das ist jetzt mega wertvoll. Das ist aufs eine. Und das zweite, auf selber nachvollziehen können. Ich glaube, man kann sich nie mit allen aus seiner Generation sozusagen identifizieren. Ich finde das immer spannend, Ort spannend, wo viele Junge zusammenkommen. Zum Beispiel war ich gestern an einem Konzert von 01099. Das, mhm, ist eine Band, eine Deutsche, eine der erfolgreichsten bei sehr Jungen. Das ist so interesting, wer dort alles hergeht und auch ein bisschen sehen, was ist dort der Vibe, so wie sind die drauf, so was, du erkennst ja die Frisuren, die Leute, die dort hergehen und so. Und das, ich finde das eh spannend, einzutauchen in so eine Welt. Ich glaube, das ist, was wichtig ist für alle eigentlich zu machen, dass du weit dran bleibst, egal wie alt du bist. Ich glaube, das Dranbleiben ist extrem wichtig.
Genau, dranbleiben, aber jetzt nochmal darauf zurückkommen. Ihr habt die Firma gegründet, mhm, und dann, ich glaube, etwa nach einem Jahr oder zwei hat er gefunden, hey cool, jetzt haben wir die Firma gegründet, jetzt gründen wir auch noch eine Familie.
Nach 4 Monaten.
Nach 4 Monaten, okay. Warum?
Ich glaube eigentlich, also es war eine Frage, die uns irgendwie uns dorthin gebracht hat. Mhm. Und zwar war die Frage, was müsste sich in unserem Leben ändern, damit wir die Entscheidung treffen würden, wir wollen jetzt ein Kind. Was müsste sich ändern? Und die Frage ist aufgekommen und dann haben wir angefangen darüber zu reden. Also einen Abend, einen zweiten. Und haben irgendwie gemerkt, eigentlich nicht viel. Also es gibt eigentlich nicht wirklich etwas, wo wir so konkret sagen können, das muss noch passieren. Mhm. Und dann sind wir so weit sozusagen. Und dann ist wirklich, okay, wieso dann nicht jetzt? Und noch Anhang, es war auch noch Corona gewesen. Also das war Mitte 2020 gewesen. Mhm. Also Classic Coronial, dann eigentlich unser erstes Kind. So. Man hat viel Zeit.
Niemand anders durfte sehen.
Ja, und viel Zeit im Sinne von, du hast gut vorstellen, da hat das Kind Platz in, mhm, unserem Leben. Und wir haben auch beide Kinder wollen. Und dann ist fix, ja, okay, das ist doch eigentlich eine gute Idee.
Aber wenn du mich fragst, warum, also das wäre ja der offensichtliche Grund, weil wir haben jetzt gerade eine Firma gegründet, die braucht 100% von unserer Energie. ja, andere hätten jetzt vielleicht gesagt, ja, jetzt fokussieren wir mal auf das und dann irgendwann haben wir dann mal Kinder. Schön, dass wir beide wissen, dass wir es wollen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Schön, dass man sich vorstellen kann, dass es mit dem Partner nachher auch hebt. Also,
ich weiß, ich glaub,
es gibt ein paar warums.
Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, mich wieder zurück zu versetzen zum Zeitpunkt. Es ist für uns mega Sinn gemacht. Ich glaube, wir haben auch nicht... Man ist allgemein mega in diesen Strukturen, man nicht in diesen Strukturen so fest drin denkt, das machen wir auch heute nicht.
Ja, ich würde sagen, ich glaube, das ist nicht so ein Ding.
Nein, ich glaube, wir sehen auch nicht die Art von Hindernis sozusagen. Ich glaube, das ist nicht wie, weil ich auch selber noch nie auf die Welt geschaut habe oder mein eigenes Leben. Und ja, auch nicht. Und ich glaube, wenn du zwei so Leute dann hast, dann wird das gekonnt ausblendet. Nein, und es ist auch, ja, ich glaube, zum Beispiel jetzt auch Kind darauf zurückzuschauen, ist echt spannend. Es hat auch viel Positives bewirkt für uns als Unternehmer letztendlich, was jetzt nicht naheliegend ist, auch wenn man sich überlegt.
Wie inwiefern?
Also es hat zwei Schichtig. Das eine, und das würde mich jetzt wundern, wie du das siehst und auch was andere vielleicht zu dem sagen. Was passiert, also was du immer hörst als Unternehmer, und ich habe ja die klassische Management-Ausbildung gemacht und so, ich habe das viel gehört, hey, das Wichtigste ist Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Und das klingt, boah, geil, das klingt huere schlau. Ja, voll, Fokus ist das Wichtigste. Okay, was heisst Fokus in der Praxis? Was heisst das? Fokus in der Praxis, das ist eine Theorie, aber in der Praxis heisst Nein sagen. Hey, mit Kind lernst du richtig Nein sagen. Und zwar nicht dem Kind, sondern Opportunitäten gegenüber. Weil jedes Ja, zum Beispiel, hey, kommst du an dieses Networking-Event? Ja, ist auch ein Nein gegenüber, hey, Papi, verbringst du Zeit bei mir? Und jedes Nein, das du gibst, ist halt auch ein Ja gegenüber der Familie. Und das Bewusstsein haben wir extrem früh entwickelt. Und wir haben die Firma gar nicht anders kennt, als mit Kind zusammen aufbauen. Und haben halt so mega vielem Nein gesagt. Immer schon. Und das hat uns sehr effizient gemacht, würde ich sagen, in der Entscheidung, die wir getroffen haben. Und hat uns zum Teil, auch wenn wir weniger gearbeitet haben in Stunden, glaube, wirklich zwei Steigendrittel nehmen, statt immer nur einen. Irgendwie. Weißt, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber das ist wirklich etwas, wo ich sehr starkes Gefühl habe. Ich habe nicht gut können Nein sagen früher. Das hat ja viel besser können. Aber das hat es mir mega beigebracht. Und wirklich mit dem, weil ich plötzlich gecheckt habe, eben, dass ein Nein auch ein Ja ist und ein Ja auch ein Nein für etwas anderes. Das habe ich vorher nicht auf dir gesehen, weil mehr ist einfach immer mehr gewesen. Das ist mega so die Startup-Mentalität. Du musst alles und das könnte auch noch cool sein. Und mach das doch auch noch. Also sehr ausgewählt, was wir machen seit dem ersten Tag. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, die betrifft mich als Mann und ist sehr anders für dich als Frau. Und zwar lebst du, wenn du gründest, aber vielleicht auch in der Karriere grundsätzlich, als junge Person sowieso, aber als für Gründer, auch später und Gründerinnen, du lebst vom Potenzial, wo Menschen in dir sehen. Das ist mega, das ist dein Kapital. Weil Leute müssen dir Türen aufmachen, sonst kommst du nicht weiter. Und das machen sie, wenn sie Potenzial in dir sehen. Ein Kind haben, schwanger werden, ist für Jael sicher nicht Potenzial, das die Leute hier sehen. Das haben wir uns bewusst gewesen. Und wir haben zum Beispiel die erste Schwangerschaft möglichst lang versteckt. Genau wegen dem, weil es eben in einer kritischen, frühen Phase vom Unternehmen war. Spannenderweise für mich ist es ganz etwas anderes gewesen, weil das Potenzial ist das eine, was wichtig ist für dich als Unternehmerin und Unternehmer. Und das zweite ist das Netzwerk. Und für Netzwerk brauchst du auch, ich sage mal, geteilte Lebenswelten, gemeinsame Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel, hey, ich habe zusammen studiert mit dir. Aber das hast du mit 23 halt einfach nicht. Aber als ich das Kind bekomme, als Erste, hatte ich eine Lebenswelt gehabt, wie Leute, die 10 Jahre älter sind als ich. Und zwar teilweise potenzielle Kunden, CEOs von Firmen. Wir haben gleich alte Kinder. Auch wenn ich in einer Art weit weg bin in anderen Sachen, haben wir eine geteilte Lebenswelt gehabt. Und dort passiert eine Art Networking. Das passiert nicht auf Business-Themen, Networking. Das passiert immer auf privaten Themen, wo du jemanden kennenlernst und irgendwie gegenseitiges Gefühl füreinander entwickelst. Und für mich, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich sogar ein mega Vorteil gewesen für meine Karriere, zum Kind haben. Und das finde ich maximal absurd, wenn man sich das mal überlegt. Aber das haben wir sehr fest so erlebt.
Es ist mega spannend, das von dir so zu hören. Also ich habe es auch schon von anderen gehört, aber ja, klar, also gerade wenn es um die Sachen geht, wo du sagst, hat dir ja in dem Moment auch die Türen aufgemacht. Mhm. Wie ist denn die Jael mit dem nachher umgegangen? Also, wo das Kind da war. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich zum ersten Mal bei Mutter wurde. Und das ist auch für mich zusammengefallen mit dem Moment, wo ich eigentlich nicht mehr beim Fernsehen gearbeitet habe und nicht mehr so öffentlich war. Und für alle Leute war dann in dem Moment ganz klar, ja, gell, du bist ja jetzt Mami.
Ja.
Und so als wäre das Ende fertig, also eben, jetzt meine Karriere ist jetzt fertig und jetzt kommt meine kommt die Familie. Und für mich war halt auch immer ganz klar, wie bei euch auch, die zwei Sachen, die müssen irgendwie miteinander gehen, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber wie war das bei euch?
Das war auch keine Frage. Also es ist genau gleich, wie du es jetzt beschrieben hast. Oder? Bei dir ist wirklich, ja, du hängst jetzt also deine Dinge an den Nagel, deine Karriere an den Nagel, da machst du nicht mehr weiter und so. Und für uns war das gar keine, das ist gar nicht Überlegung gewesen, logischerweise. Also, und auch, dass das zusammengeht, ist uns, sind wir fest davon ausgegangen. Ich glaube, das war etwas, das ist uns schon auch noch eingefahren. Oder? Weil wir sind machen genau das Gleiche. Also, wir haben die Firma zusammen gegründet, wir sind zusammen Eltern von den gleichen Kindern. So, wir machen Dinge, ja, machen die alles zusammen und es ist wirklich anders reagiert worden auf sie wie auf mich. Und ich glaube, für sie hat es ausgelöst, es ist nicht das erste Mal gewesen, dass etwas passiert. Oder zum Beispiel auch nur, dass sie hat nicht studiert, ich habe studiert. Es ist anders mit mir umgegangen worden als mit ihr. Also, Jael, du machst also das Marketing, Joe, du machst also Business und Finanzen. Mhm. Es ist eigentlich viel oft umgekehrt, so bei uns. Aber es wird immer ganz davon ausgegangen. Und ich glaube, immer und immer wieder passiert das und ich glaube, uns treibt es an, um es durchbrechen. Mhm. Oder es ist auch unsere Entscheidung, zum Teil Sachen öffentlicher machen, als vielleicht andere machen, hat damit zu tun, dass wir ein System sehen, wo Leute zurückhalten, wo Leute sich nicht trauen, ihre Träume zu leben, eben weil du in eine Rolle reingedrückt wirst, die du gar nicht willst, weil du Limitationen bekommst, die nicht deine eigenen sind. Und für uns ist das eigentlich der beste Weg, um es durchbrechen, ist es einfach machen. Mhm. Durchbrich es einfach.
Ist das auch der Grund, wieso die Jael meistens so eine Galionsfigur ist von euch im Unternehmen und du bist eher der Mann von?
Ja, ja, ich auf Wisch bestellt, nein. nein, also würde ich nicht so sagen, es ist mehr, also dass es so ist schon, die Jael ist sicher präsenter und kennt man mehr und so weiter, aber das hat einen anderen Grund, zwar dass die Jael grundsätzlich den spannenderen Lebenslauf hat als ich, dass die Jael einzigartiger ist, also jeder Mensch einzigartig, aber in dem Sinn sticht sie mehr aus als ich und das ist einfach von Anfang an so passiert, das ist ja nicht eine bewusste Entscheidung, sondern die Leute haben sich einfach mehr für die Jael interessiert, okay. Die Medien haben sich mehr für die Jael interessiert und das ist auch verständlich und ich glaube auch wichtig, weil es braucht mehr Vorbilder wie sie, vor allem für junge Frauen, als wie mich für junge Männer. So, das zieht sich auch immer an. Das ist gut, dass das so war.
Hey, da muss ich jetzt gleich einhaken, schnell. Aber wenn du sagst, der will damit etwas sagen, der will sie zum Teil manchmal auch verbaler als andere oder die Sachen auch zeigen, der macht das zum Teil auch in einer sehr provokanten Art. Ist das bewusst? Ist euch bewusst, dass das provoziert?
Es kommt, also dass es provoziert schon, das Feedback bekommen wir ja auch definitiv zu spüren.
Ich muss vielleicht noch schnell sagen, warum. Ja. Oder? Also eben, ich hab Interviews gelesen, wo ihr beschreibt, eben, wie toll dass das funktioniert, dass ihr eben die zwei Kinder habt, nebendran die Unternehmung, das läuft ja bei euch mega gut. Ihr habt Partnerschaft 50-50, teilt ihr euch zusammen aufteilen, man schaut bei euch auf Instagram und ja, auf Instagram, ich weiss, es ist Instagram, darum muss es ja auch so aussehen, aber es sieht schon alles sehr easy peasy aus bei euch. Und ich arbeite jetzt, oder mein Auftrag oder etwas von dem, was ich mache, ist eben, wir reden ehrlich über das Elternsein, es ist nicht immer einfach. Und jetzt entweder, Joe, habt ihr irgendeine Secret Sauce, die wir irgendwie nicht haben, oder dann ist das halt nicht unbedingt alles Realität. Oder dann macht es wahnsinnig bewusst.
Ja, also das eine ist ja, wie es ist, und das andere ist auch das Provozieren. Oder was. Also, ich glaube, oder das haben wir vorher kurz darüber geredet, ich glaube, Kind haben, Familie haben, das ist so eine unglaublich individuelle Erfahrung. Mhm. Also das, jeder macht auch Erziehung, jeder macht es anders, jeder hat seine eigenen. Ich glaube, man kann nicht zwei miteinander vergleichen, mit anderen Voraussetzungen, auch unser Job. Wir haben ja, also wir hätten sicher kein Kind gehabt, wären wir angestellt gewesen, so früh. Das ist schon nur das. Wir haben das auch entschieden, weil wir haben gewusst, hey, wir können sehr frei entscheiden, wie wir arbeiten. Darum, wenn wir so früh Kind haben, wäre ich in einem 100% Job eingebunden gewesen und ich wollte eine Karriere machen, dort hätte ich sicher nicht so früh ein Kind wollen, zum Beispiel. Das sind tausende so Sachen. Wir haben gewusst, hey, wenn etwas ist, haben wir Familien, die mega offen ist, um uns zu unterstützen, wo mega Kinder offen sind, Grossfamilien und alles so Sachen, das haben wir gewusst. Und da kommen noch tausend mehr dazu, die nicht vergleichbar sind mit irgendjemand anderem. Jetzt unsere individuelle Erfahrung, ich glaube, wir sind zwei mega positive Menschen, die die Welt sehr optimistisch sehen. Und wir würden nie etwas zeigen oder sagen, was wir nicht so erleben oder daran glauben. Das auf jeden Fall nicht. Also für uns ist es so. Und ich glaube, wir wollen uns auch nicht. Ich will auch nicht. Ich finde, das hat auch so ein bisschen etwas. Ich will nicht sagen, es ist irgendwie so Fehler suchen. Oh, das ist jetzt so anstrengend. Oh, logisch ist es einfach mal anstrengend. So, welcome. So klar. Aber ist das der Punkt? Nein, ist es nicht. Es geht ja. Es fühlt sich für uns nicht anstrengend an. Auch das Unternehmen gründen ist anstrengend. Ich könnte jetzt die ganze Zeit davon reden, was die letzten 5 Jahre alles unchillig war. Und ich hätte auch in einem Corporate-Job sein können und es mir angenehmer machen. Aber ist das, um was es geht? Oder ist das, wie ich es erlebe? Nein, ist es nicht. Ich denke nicht eine Sekunde daran, ich könnte es mir bequemer machen. Weil das ist nicht das, was mich antreibt oder das, was mich elektrisiert. Und ich glaube, das Gleiche ist mit der Familie. Wir erleben es als etwas, also als Schönste, was es gibt. Wir versuchen auch extreme Sachen aus, glaube ich. Vielleicht, weil wir es können und andere die Möglichkeiten gar nicht haben. Ich kann dir nachher ein Beispiel geben, was wir jetzt gerade am Testen sind. Das ist noch recht geil. auch etwas, wo glaub ich, schon irgendeine neue extreme Form ist. Mhm. Aber wir erleben das so. Und das Polarisieren ist, ich verstehe, von wo es kommt zum Teil. Oder sozusagen Leute, die sich provoziert fühlen, von was wir sagen, vor allem das mit, hey, es ist irgendwie so viel möglich oder respektive, hey, für dich ist es auch möglich und wenn es für dich nicht möglich ist, du es schlecht auf dich reflektieren und so. Und ich verstehe das, wo das kommt. Das ist ein allgemeines Social-Media-Problem, dass du auf die einen Seite Leute halt mega oder in Leute Inspiration findet, auf die andere Seite aber auch unter Druck geraten. Für junge Leute ist das mega normal, wir sind mit dem aufgewachsen. Für Leute, die ein bisschen älter sind, die kennen das vielleicht auch noch nicht so und darum haben sie sehr stark auf uns reagiert, oder wo das so aufgekommen ist. Aber ich bin überzeugt, dass die Inspiration, die viele Leute daraus ziehen, ist viel wertvoller als die paar Leute, die es frustriert. Sozusagen. Logisch ist das blöd, aber es hat am Schluss nur mit dir selber zu tun, nicht mit der Person, sozusagen mit dem Absender. Oder ich glaube, weißt du, ich meine?
Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube halt auch, wenn dir wie gesagt wird, alles ist möglich. Mhm. Oder schaut mal, wie es bei uns funktioniert, schaust du automatisch, wie es bei dir selber funktioniert. Oder? Ja. Und ich glaube, da kann man sich schon angegriffen fühlen, in dem Sinn, wenn man halt seit Jahren, sage ich mal, eben dafür kämpft, dass es einfacher wird. Und dann kommt das junges Pärchen und sagt so, hey, ist doch alles easy. Ich glaube, man fühlt sich dann irgendwie einfach nicht gehört im Sinn von, hey, für uns ist es, geht's. Wir sind mega dankbar dafür, dass es bei uns so funktioniert, aber wir sind uns auch sehr bewusst, dass es nicht bei allen so ist.
Ja.
Und ich glaube, dieser Teil, ja, da habe ich manchmal so ein das Gefühl, der ist bewusst nicht da. Und da habe ich am Anfang gesagt, ich bin zwiegespalten, wo eigentlich, es provoziert auch mich, wirklich. Wo ein ähnliches Setup habe, auch, weißt du, wirklich, habe auch so alles gemacht, bin auch gereisen, habe auch so unter einer Firma gehabt, habe auch Möglichkeiten, die andere sicher nicht haben und bin mir dem sehr bewusst. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, hat es mich provoziert und gleichzeitig finde ich es eben aber eigentlich auch noch geil, muss ich ganz ehrlich sagen, wo einfach mal, weil es nicht so schweizerisch bescheiden ist oder nicht so in der Art, wo man eben dankbar, jeder, der auf LinkedIn schreibt, ja, ich bin so dankbar und so, sondern bei euch ist echt manchmal, bam, gerade raus, das haben wir geschafft, das haben wir gemacht, hier sind wir.
Mhm. Ja, also das, ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen, es ist nur am Schluss, oder, wenn ich es aufwäge, für mich, oder, und wieso machen wir das? Wir machen nicht zum Leuten das schlecht fühlen, wir geben keine private Einblicke in die Familie. Das halten wir eigentlich sehr privat, alles, was wir so machen. Das ist ja mehr teilweise Strukturen drin oder wie wir Sachen machen. Ich glaube, die Message ist nur eine positive. Und das, ich meine, das ist immer schwierig. Das sieht man ja nicht, aber was wir für Nachrichten bekommen oder Leute, die uns ansprechen, also das ist, das Positive verändert etwas. Und es verändert etwas im Guten. Und das hat uns, das haben wir von Anfang an bekommen. Und das ist das, was wir sagen, hey, das ist, dass das in die Richtung soll es gehen. Wie du auch sagst, oder? Es hat ja wie auch etwas, es hat auch etwas Positives. Mhm. Und ich glaube, das Negative, und das ist halt das Schwierige, wo du als Absender eine Art, schwierig ist, etwas zu machen, weil es hat am Schluss hat's mit einem selber zu tun. Auch ich werde einmal provoziert von anderen. Und wenn ich mich dann frage, was provoziert mich jetzt an dem, mhm, dann ist es eigentlich eigene Unzufriedenheit mit irgendetwas, weil irgendjemand anders kann ich noch mega fit ist und ich gerade Dinge zwei, drei Wochen ungesund gegessen habe oder weil jemand anders, was weiß ich was. Und ich glaube, am Schluss ist es ein Spiegel für die eigene Unzufriedenheit. Und darum, ich verstehe es zwar und ich weiss auch die Möglichkeit, die wir haben, dann bei weitem nicht alle, das ist mir hundertprozentig bewusst, aber ich glaube, das Erste ist das Positive, was du auslöst oder was wir auslösen, ist sicher, ist es mir wert, auch das Negative entgegenzunehmen. Oder einen Kauf zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, beim Negativen kannst du ehrlicherweise gar nicht so viel machen. Weil die Unzufriedenheit ist eh da bei den Leuten. Es ist nur der Spiegel, den du stellst. Und der ist wie, ob der da ist oder nicht. Macht nicht so einen grossen. Also verändert die Welt halt nicht.
Weißt du noch, wie sich dein erstes Sackgeld angefühlt hat? Es war irgendwie so ein kleines Stückchen Freiheit gewesen, und plötzlich ist man unglaublich erwachsen worden. Heute kommt mir das ein bisschen komplizierter vor aus meiner jetzigen Perspektive. Social Media, ständige Kaufimpulse, digitale Zahlungsmittel oder doch lieber Bargeld. Unsere Kinder wachsen in einer komplett anderen Welt auf. Die PostFinance hat eine Sackgeldstudie durchgeführt, die zeigt, Eltern wollen ihren Kindern Finanzkompetenz mitgeben. Aber viele fragen sich auch, wie ich, wie man das im Alltag eigentlich macht. Die Sackgeldstudie beleuchtet viele Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle. Zum Beispiel, gibt mein Kind sein Geld für schlaue Sachen aus? Muss es das überhaupt? Soll das Sackgeld mit Ämtli verbunden sein? Oder bekommt es das einfach so oder so? Und was ist überhaupt ein normaler Betrag an Sackgeld? Schau doch mal in die Sackgeldstudie von der PostFinance 3. Du findest den Link in unseren Shownotes unter Kooperationen. Und du wirst merken, du bist also gar nicht allein mit deinen Fragen. Aber hätte ich noch nie überlegt, um ich weiß nicht, zum anders kommunizieren oder zum, nicht, dass ihr das sollt, aber ich frage, ob ihr das nicht in Betracht gezogen habt, weil ihr eben auch sehr viel Hate habt bekommen, oder? Also vor allem auch Jael.
Ja, ich meine, wenn man es zurückschauen würde, oder ich glaube, wenn man würde schauen, wie mit der Jael insbesondere umgegangen wurde, ist jetzt nicht nur aufs Familienthema, aber auch sonst, oder? Mhm. Ich glaube, das ist crazy. Auch wenn man überlegt, dass die Absender Leute sind, die Kinder im gleichen Alter haben. Mhm. Ja, ich war 20 dort, wo das angefangen hat. Und so. Ich finde es krass, wenn ich mir überlege, wie unzufrieden die Absender sein müssen, dass sie so Nachrichten verfassen, zum Teil. Es hat auch Momente gegeben, wo wir schon waren, so, boah, okay, das ist heftig, also man musste auch schon Anzeigen machen und so weiter und so fort. Das hat es auf jeden Fall gegeben. Aber am Schluss nochmal, das war nicht 20% gewesen, vom Ganzen.
Ja.
Oder? Und okay, die anderen 80% ist extrem positiv gewesen. Das sind, kann ich, bist an der Zugstation und kommt jemand brüllen und sagt, oh mein Gott, ich habe mich so nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe auch, weißt, ich früh ein Kind bekommen, ich habe mich immer so schlecht und jetzt sehe ich, dass es geht und jetzt habe ich auch etwas gerührt. Weißt, so, das sind Momente, wo das sind Leute, wo wie, ich weiß nicht, das ist Hoffnung. Das ist viel, oder vielleicht auch für mich einfach oder für uns, das ist viel stärkeres Gefühl als Frustrationsgefühl. Mhm. Und ob wir selber uns überlegt haben, die Kommunikation zu ändern. Wir haben uns immer gesagt, wir halten das Kind raus. Weißt, wir zeigen eigentlich nicht so viel, wenn man sich es anschaut. Aber es ist immer kontrolliert. Also wenn wir sagen, hey, wir wollen da ein bisschen weniger, so, dann können wir uns immer weiter zurückziehen und den Kommunikationsstil ändern. Es ist einfach, wie wir kommunizieren. Ich glaube, das sind halt wir. Das wäre nicht authentisch.
Wie alt sind eure Kinder jetzt?
Also der Ältere wird jetzt ein 5 und der Jüngere ist 2.
Wie habt ihr euch aufgestellt am Anfang? Bevor das erste Kind kam, habt ihr ja sicher Gespräche darüber geführt, wie ihr mit dem umgeht, wie ihr eure Rollenverteilung wollt leben wollt, wie ihr das machen wollt. Wie seid ihr das angegangen?
Hey, also eigentlich nicht so konkrete Gespräche so geführt. Ich glaube, was wir gemacht haben und immer machen, Das ist ein wichtiger Faktor, kann ich allen empfehlen. Wir machen immer ein Planungswochenende zusammen, wo wir Wir könnten also uns auseinandersetzen mit dem letzten Jahr oder noch weiter zurück und wo wir stehen und wo wir herwenden und hätten so das Thema persönliche Ziel, berufliche Ziel, eben Familie als dann Fears to Lose. Das ist immer interessant, was für Ängste wird man loswerden. Und das machen wir jedes Jahr. Und dort hast du halt beim Thema Familie, man kann es auch visuell machen als Vision Board.
Hast du eine Vorlage?
Lustigerweise, wir haben heute das Weihnachtsessen mit unserem Team und wir werden das nachher mit dem Team machen. Das Thema Familie haben wir jetzt dort draussen, aber wir machen das jetzt zum ersten Mal mit anderen Leuten zusammen. Ich habe nicht in dem Sinne eine Vorlage, das haben wir einfach mal gemacht, man macht sich immer gleich. Aber ein Vision Board finde ich auch schon, weil wenn du dann, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn du es mit deiner Partnerin und Partner machst und du hast das Thema Familie und beim einen ist es gar nicht drauf und bei der anderen Person ist es voll drin, ich glaube, würde ich mal darüber reden.
Ja.
Also, ja. Und wir haben halt dort, wir sind immer sehr allein gewesen mit, wir sind sehr ambitionierte Menschen, aber wir sind auch extrem familiäre Menschen. Wir haben sehr tiefe Beziehungen zu unserer eigenen Familie. Das ist einfach etwas, wo uns, ja. Und ich glaube, es hat es wie gar nicht so gebraucht. Was aber passiert ist, das finde ich spannend, ich habe sicher viel mehr in die Rolle reinwachsen müssen als die Joel. Im Sinn von, ich glaube, als Mann, wenn dir all rundum eine Art, ich werde immer gefragt, hey, wie läuft das Business? Und die Joel wird immer gefragt, hey, wie läuft es mit dem Kind? Das hat seine Ecke gedrückt, aber auch mich. Und ich glaube, was ich habe müssen lernen, und da hat mir die Joel viel geholfen dabei, ist so das Proaktive. Proaktiv an die Familie denken, proaktiv Sachen machen, eben Mental Load oder auch irgendwie aufzunehmen. Das ist etwas, wo ich sicher nicht von Anfang an so kann, wo ich würde sagen, vor allem in den letzten zwei Jahren sich viel bewegt hat bei mir, wo ich auch merke. Und das ist etwas, wo ich weiß nicht, ob du das vorab weißt, das war mir nicht bewusst gewesen damals, dass ich das nicht habe, aber ich habe es zum Glück können entwickeln.
Und wie hast du das gemacht? Also hat sie dir, wenn du sagst, sie hat mir helfen dabei, also hat sie dich am Anfang wie darauf hingewiesen oder hast du, wie wir haben gelernt, also wir haben eine ganze Folge bei uns über Mental Load und das ganze Dossier, weil es halt so ein riesengroßes Thema ist, auch, dass man halt wirklich ganze Verantwortungsbereiche delegiert. Und wie habt ihr das gemacht? Wie ist das bei euch daheim?
Also, wie wir dort hergekommen sind, die Joel ist sehr gut im konstruktiven Feedback geben. und ich bin auf jeden Fall gut darin, mich zu verändern oder Sachen zu verändern auch wieder. Ich muss wie nicht auf meine Sachen beharren. Ich glaube, das hat geholfen für das Ganze. Aber es war nicht nur einfach, es war teilweise auch schwierig, um dort herzukommen. Aber wie wir uns aufgeteilt haben, ich meine, das ist ja ein anderer, das weißt du ja besser als ich, weil deine Kinder schon weiter durchgemacht, aber du hast das verändert, also das Umfeld verändert sich, die Umstände verändert sich, das Kind verändert sich und braucht in dem drin auch immer wieder etwas anderes. Oder braucht mal mehr Mami, mal mehr Papi, mal mehr dieses, mal mehr jenes. Du brauchst, also das ist ja nicht, gleich. Das heißt, auch wir sind adaptiv, also mein Setup verändert sich auch die ganze Zeit irgendwie wieder um die Verantwortlichkeiten. Und bei uns sich auch speziell, wir teilen uns ja alles. Und wir teilen ja die Verantwortung in der Firma, die Verantwortung zu Hause, die Verantwortung mit den Kindern. Das ist extrem fluid bei uns und nirgends definiert. Also wir haben nirgends einen Ämterplan, sozusagen. Wir haben nirgends feste Rollen. Wir haben gewisse Sachen, weißt du, die mega natürlich besser funktionieren. Als Beispiel konkret, ich bin Morgenmensch, ich habe Kinder am Morgen, ich habe einen tiefen Schlaf, die lassen mich schlafen in der Nacht, wenn die Kinder aufwachen. Und ich lasse sie schlafen am Morgen, erst recht, wenn das Kind irgendwie in der Nacht noch etwas wach war. Aber auch sonst, jetzt als Beispiel, sich einfach gut, dann auch gut ergänzt. So Sachen haben wir, wo wir wie wissen, okay, so, aber ich glaube, grundsätzlich, am Schluss geht es darum, dass du als Team schaffst. Und als Team versuchst du dir, wie du ein Goal schiessest, so im Fußball, ist mit einem guten Assist und dann macht ein anderes Goal sozusagen. Ich glaube, das ist, wie wir allgemein durchs Leben gehen, in der Firma spielen, zusammenspielen, aber auch zuhause. Es ist immer im Team und du denkst immer zuerst ans Team. Und das ist die grösste Veränderung, hat bei mir stattgefunden, als ich gecheckt habe, ich muss zuerst an die Alte denken, bevor ich an mich denke, weil sie macht es auch bei mir und so kommst du immer weiter. Das ist so, ich glaube, das ist so das, was alles verändert hat.
Kommen viele Leute, du hast am Anfang mal gesagt, es kommen auch Leute oder Männer eben aus deiner Generation zu dir, die jetzt dich quasi fragen, wie werde ich ein guter Vater oder wie kann ich, ja. Ich weiß nicht, ob ein guter Vater, ich weiß nicht, ob es das Adjektiv braucht, aber wie werde ich Vater?
Ja, ich glaube, es fängt sogar noch früher. Ich glaube, Männer, junge Männer, sind sehr verunsichert, irgendwie auch, weil um das ganze Thema Familie herum, um das Thema Kind herum. Und zwar verschiebt sich auch irgendwie viel. Oder ich meine, man sieht es in der Fertilitätsrate, dass sich wortwörtlich etwas verschiebt. Aber ich meine, wenn du schaust, es gibt mehr Frauen, die einen tertiären Abschluss machen und in dem drin auch sich auf Karriere vorbereiten und sagen, hey, jetzt will ich gerade noch nicht Kind haben. Und da ist ja oft auch noch ein Altersunterschied zwischen Männern und Frauen in Beziehungen, wo ein Mann vielleicht dann auch schon früher irgendwie weiter ist und jetzt gerne mal so Familienplanung. Mhm. Und dann sagst du aber, hey, ich irgendwie noch nicht, weil ich will es ja noch. Und da kommt Verunsicherung auf. Ich glaube, das spürt man. Oder weil es auch, weil einfach, es ist einfach nicht mehr so, es gibt einfach nicht mehr das Modell, wo jetzt eh das passiert jetzt und das ist jetzt logisch, dass das so kommt und ich kann mich darauf verlassen. Und das Zweite ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, also für Frauen ist Karriere, wie machst du Karriere, ist nicht selbstverständlich und für Männer ist halt das Papi sein, das Kinder haben ist klar, das geht immer, also Kinder haben Karriere, so, das geht immer, aber Papi sein geht nicht immer. Also wie, was machst du denn als Papi?
Sind denn da realistische Vorstellungen um? Oh. Vielleicht auch mehr als früher. Also weißt du, eben genau wie du sagst, ja, ich will mal Kind haben, man hat sich vielleicht gar nicht überlegt, was denn das alles bedeutet. Oder? Und jetzt hast du das Gefühl, es wird sich wirklich, man tut sich damit auseinandersetzen, was bedeutet das für mich, mein Leben, meine Persönlichkeit?
Ich würde nicht sagen, dass das so ist. Mhm. Ich würde sagen, was du mehr hast, ist so das Bewusstsein von, hey, ich möchte eine aktive Vaterrolle einnehmen. Was es genau bedeutet, ich glaube, das ist wie bei mir gewesen. Ich habe das auch gewusst, aber ich habe nicht gewusst, was es bedeutet. Ich habe eben auch müssen lernen, was das bedeutet. Das eine ist also die emotionale Komponente mit den Kindern, das ist das eine, aber das andere ist halt auch eben, ja, alles rundherum. Mhm. Aber das Bewusstsein, ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, wie es früher war, aber das ist schon sehr stark so, hey, ich will aktive Papi-Rolle einnehmen. Ich will nicht einfach Kind haben und tschüss und komm dann am Abend heim und bring es noch ins Bett. So, das ist nicht das, was zumindest die Leute, die mich zukommen, wollen.
Hast du das Gefühl, dass Leute auch jetzt vielleicht in den neuen Strukturen, wo man sich in der Arbeitswelt bewegt, sich dort eben bewusst auch die Strukturen suchen, wo das möglich ist und wo man eben nicht quasi gefordert ist, dass man 9-to-5 im Büro sitzt und dann heimrennt?
Weißt du, ich glaube, ich beziehe es jetzt auf junge Leute, weil ich es nur dort konkret kann sagen oder selber weiss. Ich glaube, etwas, was halt mega schwierig ist, und das hat auch Social Media damit zu tun, jetzt zum Beispiel bei Männern zu bleiben, du hast einen extremen Druck, erfolgreich müssen zu sein, weil das Bild vom erfolgreichen Mann, was das bedeutet, ist sehr klar definiert über Social Media. Und das beißt sich mit dem aktiven Papierrollen reinnehmen und Vereinbarkeit. Und das ist einfach nicht die gleiche Welt. Und gefühlt oder drückt es auch Männer in so ein Entscheidungsding rein. Und das Zweite, wo du dort siehst, jetzt kommt das ganze traditionelle Familienbild kommt schon auch wieder mehr auf bei Jungen. Mhm. Und ich finde es auch spannend, wir teilen unser Leben so ein bisschen Stadt-Land. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, die auf dem Land. Und ich meine, das ist komplett verschieden. Das ist schwarz und weiß. Also auf dem Land hast du immer einen älteren Teil zuhause. Auch bei allen. Und bei denen, die es nicht haben, ist, weil sie es nicht leisten können, sozusagen. Also darum müssen beide arbeiten. Im Dorf und in der Stadt, ich hatte nicht einen einzigen von meinen Freunden, wo ein älterer Teil zuhause war. Das hat es gar nicht gegeben. Ich dachte, keine Ahnung, wer das geht in der Stadt. Sondern es war alles am Arbeiten. Weil halt auch musst, oder? Ja. Und das sind so andere Welten und andere Ideale und so weiter. Und was schon stark spürt bei Jungen ist, so, das Traditionelle kommt wieder voll auf. Also das Tradwife-Thema, aber eben auch bei Männern, so dass, hey, du musst versorgen können. Und das bringt ihnen schwierige, das ist Druck, das ist schwierige Situation, wo du da reinkommst.
Ja, und Verunsicherung. Oder? Also ich habe schon das Gefühl, dass es schwierig ist für junge Männer eigentlich jetzt sich irgendwie zu orientieren, wie will ich sein, an wem will ich mich orientieren.
Ja, ich meine, jetzt läuft ja gerade im SRF eine super Recherche zu dieser Manosphere. Also jeder, der junge Männer, also junge Söhne hat, so Teenager-Söhne, kann ich schwer empfehlen zum Hören, weil du kommst als Mann nicht drum herum, um die Bilder, die dir da vermittelt werden. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man mit seinen Söhnen auch das Gespräch führt zu dem, oder? Weil es ist eine Verunsicherung, wie du sagst. Und du willst nicht, dass irgendwelche komischen Influencer der Anker werden für sie, sondern das sollten im besten Fall die Eltern sein oder gute Freunde oder so Vertrauenspersonen.
Ja, das ist ein Riesenthema. Auch bei uns, also wir tun die Serie auch verlinken in den Shownotes. Ich habe einen 13-jährigen Sohn. Und
ja, perfekt, oder?
Es ist, ich habe ihm wirklich schon öfter gesagt, das ist meine... Es sind nicht Pornos oder irgendwas. Das ist mein Moment, meine grösste Angst, dass er dort irgendwo reingesogen wird, weil es ja so subtil ist. Aber ja, ich schweife ein bisschen ab. Ich finde es einfach auch spannend, eben wie du darüber denkst und argumentierst. Und ich habe fast das Gefühl, das ist auch so eine Nische, ehrlich gesagt. Dass eben, es suchen sehr viel nach Antworten und nach Vorlagen, glaube ich auch. So, wie kann ich das machen? So, wie du vorher gesagt hast, eben Frauen, die für uns eigentlich seit Jahrzehnten ist es wirklich so, wie kann ich Kind und Karriere vereinbaren und das jetzt eben von der anderen Seite noch kommt. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch hast du mir noch von einem Panel erzählt, wo du gerade vor zwei Tagen bist gewesen, und das habe ich mega, mega spannend gefunden. Erzähl mir doch noch schnell von der, was du hast mitgenommen so als Insight, weil dort ist es wirklich um Vereinbarkeit gegangen und eben auch darum, wann ist eigentlich der beste Moment zum Kind haben.
Ja. Also, das ist interessant, schon vor längerem hat uns mal eine sehr erfolgreiche Frau in der Wirtschaft gesagt, es gibt zwei gute Momente zum Kind haben, und zwar entweder sehr jung oder sehr spät, wenn es um Karriere geht. Weil sehr jung hast du weit Zeit eigentlich so. Und wenn du älter bist und ich sage es mal, eine gewisse Stufe der Karriere erreicht hast, kannst du dir auch wieder mehr Zeit nehmen. Aber dazwischen, wenn du es wirklich aufschaffen willst, musst du halt Vollgas können geben in der Karriere. Und da gibt es auch wirklich, das habe ich jetzt vor zwei Tagen gesehen, schon der HSG von der Müller-Mühl Foundation, habe ich die Studie gesehen. Ich meine, es ist ein sehr klares Bild, was passiert, wenn du auf Teilzeit abschraubst. Und das sind halt leider, oder das sind hauptsächlich Frauen, die das machen oder machen müssen. Und das hat massive Impact auf Karriere, auf Vorsorge, Lücken etc. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und ich glaube, was klar ist, ist eine Art, okay, man kann älter Kind haben, das ist auch immer mehr bewusst. Ich kann so viel, die im Social Freezer sind und so weiter. Mhm. Das ist recht angekommen bei den Leuten. Aber ein Jungkind haben, das ist jetzt halt auch meine individuelle Situation. Ich war selber noch im Studium, wo wir das erste Kind hatten. Ich glaube, da wird nicht darüber geredet. Oder es wird eigentlich nur abgeraten davon. Also du lernst als junge Person lernst du nur, wie du nicht Kind bekommst. Das ist so, ich weiss auch noch, was ich meiner Mutter gesagt habe. Meine Mutter ist sehr feministisch. Also sehr feministisch. Mhm. Ich bin mit dem aufgewachsen und so. Und tut eigentlich gar nicht so viel zur Sache. Aber es war lustig, ihre erste Reaktion war, wo ich gesagt habe, dass man das Kind bekommt. Sie so, oh. Shit! Und dann sage ich so, what? Und wirklich so, wo sie dann gehört, dass es eine Entscheidung war und so. Sie hat es fast nicht können glauben. Okay. Sozusagen, also sie hat sich dann mega gefreut, aber junge Leute, also alle gemeint, dass es ein Versehen gewesen, mhm. oder was, alle gesagt, oh, ich werde ihn schon sehen und das wird mega schwierig. Blablabla. Junge Leute traut man es einfach eine Art wie nicht zu. Und ich glaube, es ist eigentlich völlig falsch, weil wenn du jung bist, logisch, finanziell ist je nachdem schwierig, so, wenn du jung bist. Weil die Kinder können teuer sein, müssen nicht, aber können. Mhm. Aber Voraussetzungen, die du sonst hast im Leben, sind echt super gut zum Kind haben. Du verzichtest auf gewisse Sachen. Also den Monat in Brasilien reisen haben wir bis heute nicht gemacht. So. Den haben wir halt dann verzichtet.
Aber, könnt ihr immer noch machen.
Genau, dann machst du dann halt genau. Mal mit den Kindern. Gesagt, mit den Kindern kann ich mal so etwas. Aber du hast eigentlich viele Möglichkeiten, sofern du die richtige Partnerin, den richtigen Partner gefunden hast. Das ist natürlich so das grosse Fragezeichen. Also das ist das, was halt braucht.
Wo jetzt vielleicht gewisse böse Zunge würde sagen, dass man das ja mit 20, 22 halt vielleicht auch noch nicht unbedingt weiss.
Genau, weißt du, es gibt, das ist der Punkt, oder? Das ist das, wo ich sicher auch nochmal betone, es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm. Ich habe in meinem nächsten familiären Umfeld habe ich auch nochmal fast eine absolut verrückte Geschichte, was das anbelangt. Es gibt keine richtig und kein falsch, es gibt tausend verschiedene Modelle.
Kannst jetzt nicht anteasen, die musst du jetzt schnell umreissen.
Oh, das ist, ich glaube, das ist eine Geschichte für sich selbst. So, ich kann's schon sagen. Mein Vater und meine Eltern haben sich nochmal getrennt vor mehr als 10 Jahren. Und mein Vater hat nochmal geheiratet und hat auch nochmal Kind bekommen. Mhm. Und die sind gleich alt wie meine.
Oh, ja. Okay.
Ja. Also das ist recht eine spannende so Zusammenstellung. Bringt uns extrem nahe. Wir sind gerade zusammen in einem Familienhotel in der Ferien und sehen das die ganze Zeit. Aber es bringt uns wie... Und auch da, er wird in wenigen Jahren pensioniert sein und hat dann mega viel Zeit, ist sozusagen ein zahlter Stay-at-home-Dad, sozusagen, währenddem seine Frau dann wieder voll arbeiten könnte oder kann. Oder auch muss, eigentlich. So. Aber es ist auch ein Setup, wo viele würden sagen, oh mein Gott, das geht ja nie, wieso will man das? Aber es hat auch alles hat immer Vor- und Nachteile im Leben. Ich glaube, auch Jungkind haben, logisch hat es Nachteile, schon klar. Aber es hat auch mega viele Vorteile. Und darum, das Zeug ist nie schwarz-weiß. Es ist immer nuanciert, es hat immer beide Seiten. Und ich glaube, die Frage ist, auf was will man sich konzentrieren für sich selber? Was will man anderen weitergeben? Ich würde auch niemandem sagen, oh, du solltest unbedingt früh ein Kind haben. Aber ich würde sagen, hey, schliess es nicht aus, schau es mal an, vielleicht würde es für dich aufgehen. Ich hatte ein Gespräch an der HSG mit einer Studentin im ersten Semester, die das jetzt zum ersten Mal so gehört hat und nachher war es recht interessant, was so ihre Gedanken dazu waren. So, hey, maybe. Und das Blöde ist halt, wie wenn du für dich Sachen ausschliessest und irgendwann ist es spät und dann bist du, Mist, hätte ich doch. Und das Gleiche auch für Leute, die sagen, vielleicht etwas anderes, man verteufelt zum Teil auch fast so ein bisschen das klassische Familienmodell, wo aber das weit verbreiteste Familienmodell in der Schweiz ist, ey, wenn sich jemand entscheidet, und es sind immer noch die meisten Mütter, wenn sich jemand entscheidet, zu Hause bleiben mit den Kindern und dort drinnen seinen Job sieht, weil das ist es, go for it. Da gibt es nichts, absolut nichts Schlechtes dran. Man muss sich absichern, das ist wichtig, aber wenn man das sich leisten kann zu machen und das will machen, do it. Also das darf man auch nicht, man muss nicht alle irgendwie in eine Richtung drücken, das sehe ich auch überhaupt nicht so. Und ich glaube, etwas, was wir jetzt so seit einem Jahr machen, noch nicht ganz Jahr, also die Umstände verändern sich immer von Familie. Und unser älterer Sohn ist jetzt ein Kind gekommen und mit dem sind wir auch viel stärker an Zürich gebunden. Früher haben wir unser Leben noch ein bisschen mehr aufgeteilt und haben auch zum Beispiel die Jahre Mami, die uns unterstützt hat in der Betreuung. Wir haben nie sonst Fremdbetreuung gehabt. Oder unsere Kinder sind nicht Fremdbetreuung gewesen, sondern haben es dann so schauen, dass wir den grössten Teil machen, aber dann ihre Mami auch zwei, drei Tage in der Woche da ist und wir sind auf Fitness gegangen. Und jetzt haben wir so vor einem Jahr haben wir gemerkt, jetzt kommt dann der Kind, wir müssen uns umstellen. Wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir uns mal überlegt, es gibt ja eigentlich drei Lebensbereiche, das haben wir auch von meinen Eltern ein bisschen abgeschaut, wo du dir als Paar oder als Familie teilst. Du hast das Arbeiten, Geld heimbringen, so klar. Du hast Kinderbetreuung und du hast Haushalt. Das sind also die drei wichtigen Dinge, die du musst machen. Und jetzt im Dorf zum Beispiel ist es auch so, dass in der Regel, oder so wie ich es erlebe im Dorf, ist, jemand bleibt daheim und macht den Haushalt, also übernimmt zwei Lebensbereiche. Mhm. Der jemand ist meistens die Mami oder die Frau. Und jemand geht arbeiten, der Vater. In der Stadt, wie ich es erlebt habe, war es sehr fest so, dass beide arbeiten. Beide teilen sich den Haushalt an ihrem freien Tag zum Beispiel. Und die Kinderbetreuung ist outgesourced. Die größtenteils, nicht voll, aber größtenteils. Es sind, glaube ich, alle in Fremdbetreuung gewesen. Und die ist in der Schweiz ja teurer als in irgendeinem anderen Land. Und was wir uns überlegt haben, ist, hey, wir könnten das mal versuchen umstellen und machen es so, dass wir arbeiten beide, wir tun beide Kinder selber betreuen und alles, was mit Haushalt zu tun hat, das tun wir outsourcen. Eigentlich mit dem Geld, das wir über Kinderbetreuung auch einsparen. Und fast ein bisschen frech viel, also dass wir tun nicht waschen, wir tun nicht glätten, wir tun die Steuern nicht selber machen, wir tun alles abgeben, was uns irgendwie noch Zeit raubt dort. Aber all die Zeit, die wir haben, sind wir entweder am Arbeiten, jemand von uns ist immer am Arbeiten oder mit dem Kind. Das ist immer, und das funktioniert seit so 8 Monaten oder so, machen wir das so. Und ich finde, ich weiß nicht, wie das funktionieren kann, dass man 100% Betreuung kann selber übernehmen neben dem Arbeiten, aber es funktioniert. Und das finde ich schon noch, das finde ich jetzt selber krass. Das sind genau so Sachen, das können wir ausprobieren, weil wir könnten sie einfach auch wieder ändern. Und ich glaube, zum Beispiel in so normalen Jobs und so ist es nicht ganz so einfach. Dann musst du ja alles umstellen auf das und so. Und das ist, glaube ich, das ist etwas vom Schönsten an und auch privilegiertesten an unserer Situation, die wir haben, dass man so etwas einfach mal machen kann. So, das ist so, was wir jetzt gerade ausprobieren.
Spannend. Und wann habt ihr denn Pause zwischendrin, oder? Oder wenn eben arbeiten oder Kind betreuen, kennen das selber sehr, sehr gut. Du kommst hey, Schalter um, okay, und jetzt bin ich da.
Ich meine, wir haben gleich viel Pause irgendwie gefühlt. Also einerseits will man uns gegenseitig die Pause geben. Zum Beispiel, ich war gestern Abend auf einem Konzert, dann ist die alle mit also sozusagen so, wir haben immer noch ein grosses familiäres Umfeld. So eben, meine Eltern sind da, meine Schwester ist Hebamme, wo mega gerne auch mal schaut, ja, ihre Mami, wo schaut, wir haben mehrere Urgroßeltern, also weißt du, das
ist nicht... Dorf.
Wir haben ein Dorf, genau, auf jeden Fall. Wir haben ein Dorf, wo wir können, wenn wir wollen, können wir auf jeden Fall das Wochenende auf Paris gehen und Kinder den Grosseltern bringen. Das ist, sind alle happy damit. Aber im Alltag, oder? Ich glaube, das, oder auch, wenn mal irgendjemand ausfällt, also wissen wir auch, wir werden immer jemanden finden, der uns supporten kann. Das gibt vielleicht auch so ein Peace of Mind, wo andere nicht haben, wo es vielleicht auch viel einfacher macht dann. Aber im Alltag... ist mega schön und für mich auch der Ausgleich zum Arbeiten Zeit mit dem Kind oder können haben. Ich glaube, das ist auch ich glaube, das ist dann auch eine Form, vor allem wenn du nicht To-dos. Ich finde es mega streng mit den Kindern und müssen, kann ich putzen, Küche machen, also kochen und so, das schon, aber ich weiss, so die, wischen und nebendran, das hat mich immer belastet, dann irgendwie gleichzeitig, und das machen die auch mega viele so, müssen auch mega viele so machen, und wir haben gemerkt, wenn du das wegnimmst von der Rechnung für uns, geht es mega gut auf, einfach mit den Kindern sein und einfach arbeiten, das können wir irgendwie voll gut aufteilen.
Ihr habt auf eurem Instagram jetzt vor ein paar Tagen hat er ein Bild drauf gehabt, wo du und Jael drauf seid, eure zwei Kinder, man kennt sie nicht, da schaut ihr drauf. Und wo man sieht, eben, dass Jael mit dem dritten Kind schwanger ist. Und dann ist die Caption, das erste Wort war, wir haben im Leben alles erreicht. Mhm. Ja, und jetzt?
Ja, und jetzt? Was ist dein Gedanke dazu?
Hey, ich eben, ähnlich, ich fand es mega bold und irgendwie aber auch, wenn es jetzt wirklich so wäre, es ist ja dann noch weitergegangen, gell? Mhm. Also eben, wir sagen dann schon noch, aber wenn es dann so wäre, wäre ja mega schade, oder? Also noch nicht mal 30 und irgendwie schon alles erreicht, irgendwie schon alles durch. Ja, was kommt, dann ist die Frage, was kommt denn noch? Was liegt denn noch vor uns, oder?
Ich glaube, spannend ist, wie du es gerade gesagt hast, weißt, so erreicht, oder heisst für mich oder für uns, nicht etwas durchhaben. Es ist ja wie nicht, oder das Leben ist ja nicht eine Checkliste, weißt, was ich meine, sondern es ist eigentlich, du willst ja wie in so ein Gefühl reinkommen, wo du nicht gehetzt bist, wo du nicht Zeug hinterher rennst, wo du es einfach erlebst, das Leben erlebst. Und für uns das Gefühl, und das finde ich schon spannend, ich hatte auch wieder einen sehr persönlichen Moment gehabt. Ich bin am Grab von einem Menschen, der mir sehr nahe gestanden ist, auf dem Friedhof, wo mir sehr nahe ist. Und ich war da und die Person ist gestorben in einem relativ ähnlichen Alter, wie ich jetzt bin. Und ich habe für mich überlegt, also, wenn jetzt etwas mit mir wäre, sozusagen, was wäre mein Gedanke dazu? Mein Gedanke ist, hey, ich habe mein Leben wirklich gelebt. Und nicht, dass ich jetzt nicht mehr weiterlebe oder so, auf keinen Fall. Ich habe extrem viel noch vor und vor mir. Und also logisch. Aber ich, das war nicht krass, das war ein Gefühl, das war kein Gedanke. Ich kann für mich sagen, bis dahin, ich habe mein Leben wirklich gelebt. Ich habe auf nichts gewartet. Ich mache, was mir am Herzen liegt. Ich geniesse es. Ich lebe mich aus. Für die Jahre ist das noch das gleiche Gefühl. Und das ist das Gefühl, das wir auch in dem Moment jetzt haben. So, wir, auf das sind wir auch stolz, glaube ich. So, wir leben unser Leben. Und das ist, wir haben alles erreicht und nicht, wir haben nichts mehr vor uns.
Mhm. Der letzte Satz war, wir haben alles noch vor uns.
Ja, da, genau. Das ist so, das ist wie, das ist ja genau das Schöne daran. Weißt du, das ist wie, wenn du nicht das Gefühl hast, du verpasst etwas, wenn du auch keine Form, weißt du, das ist einfach das Leben. Und Kind haben, früher in dem Moment, aber ist ein elementarer Teil von dem. Das heißt, so eine grosse Bereicherung, zum Beispiel jetzt für unser Leben. Und das wie dort reinbringen, das ist, ich habe das Gefühl, das dritte Kind, ich gibt nichts, wo ich mich je mehr darauf gefreut habe als das dritte Kind, weil ich auch weiss, jetzt, was kommt. Und ich weiss, auf was ich mich freuen kann. Ich freue mich extrem drauf.
Was ist auf deinem Vision Board? Oder auf euch, wie hast du es gesagt?
Also Vision Board ist, wenn du es visuell machst, ja, mit so Bildern. Und sonst, wir nennen es Planungswochenende.
Also, was ist auf dem Planungswochenende für das nächste Jahr? Und was ist, habt ihr auch ein grösseres Lebensplanungstool?
Ja, im Fall müssen wir mal machen, so ein bisschen mehr als ein Jahr im Voraus, aber haben wir nicht. Wir haben immer so ein Jahr im Voraus gemacht und das steht jetzt noch an. Also, okay. Für nächstes Jahr. Ich tue mich eigentlich aktiv nicht damit auseinandersetzen vorher, weil es ist auch eine lässige Erfahrung zu machen. Und was auch lustig ist, ja immer die letzten, sieben Jahren fast, können wir es jedes Jahr anschauen. Und auch, was haben wir erreicht, was nicht, wo haben wir vielleicht Ziel zu tief gesteckt, oder stimmt richtig, oder kannst du ein bisschen abgleichen mit dem, wo wir uns auch in einem ruhigen Moment, wo wirklich aufs Herz los ist, die Richtung also ein bisschen vorgibst. Ich glaube, das ist auch das. Ich glaube, man braucht im Leben auch einen Kompass, um dem können folgen, wenn es irgendwie bewölkt wird. Das ist übrigens das Gleiche, aber ich weiss noch, als wir uns für das erste Kind entschieden haben, sind gelaufen. Und ich habe dort eigentlich auch überlegt, also, ich hatte schon einen logischen Moment gehabt, von, oh mein Gott, so, was machen wir da, weißt du, das ist ja schon ein bisschen crazy und so. Ich habe überlegt, weißt du, hey, jede Person auf dem Sterbebett weißt du, wenn du die fragst oder wenn die gefragt werden, so, was ist das, was du anders machen würdest? So, niemand sagt, ein bisschen mehr arbeiten. Sondern es sind immer Familie, Freunde, es ist Substanz im Leben. Und für uns, es war eine Art auch zum Teil blind gewesen, aber nicht blind, weil, also nur weil wir es selber nicht sehen, aber du kannst es einmal nicht voraussehen. Und dann lohnt es sich, auf Augen hören von Leuten, die es schon gesehen haben, die schon mehr wissen, die schon weiter sind, die in den Rückspiegel schauen können. Und wenn dir jeder sagt, hey Kind zum Beispiel, das ist das Erfüllendste, was du haben kannst in deinem Leben, hey, they just might be right about it. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo wir uns zum Teil auch orientiert haben. Und ja, von dort her gesehen, das war früher so auf dem Vision Board und kann man abgleichen, was für das nächste Jahr kommt. Es sind immer grosse Pläne. Also, aber es wird sicher viel so, das Familienthema wird sicher wichtig sein für das nächste Jahr. Ich glaube auch so, dass die Heim arbeiten. Ich glaube, das ist etwas, wo ich jetzt so sagen kann, das ist für mich ein sehr ein wichtiges Gefühl. So, dass drei Kinder ist jetzt auch wirklich so, jetzt sind wirklich mit zwei wirklich gross, irgendeine so Familie. Jetzt ist auch so der Familienort, das Gefühl von die Heim ankommen. Das haben wir,
jetzt ist fertig mit Pause.
Fertig mit Pause, aber ich glaube, also, das Gefühl von, weißt du, was ich sage, das Gefühl von ankommen, ich glaube, das ist etwas vom Letzten, wo es noch so fehlt, sozusagen, ist so, weißt du, das ja, mit dem dritten Kind, weil du weißt, es kommt wieder Veränderung, aber so, das wirklich ankommen, so, das ist jetzt, wie wir es haben wollen, jetzt haben wir es doch, ich glaube, das kommt jetzt, das erfüllt sich jetzt mit dem dritten Kind. Da freuen wir uns drauf.
Hey, ich wünsche euch alles Beste und tolle Geburt und eine tolle erste paar Wochen, dass du auf ganz viel darfst daheim arbeiten und
viel genau.
Und merci vielmals für deine Offenheit. Mich sehr mega gern gefreut.
Danke dir fürs Gespräch. Und ich hoffe, vielleicht ist jetzt schon draußen.
Nein, mach
noch. Ich habe mich jetzt ein Wunder genommen, du ist jetzt auch spannend, oder? Weil du hast ja gesagt, dass dich zum Teil provoziert hat, sozusagen. Und ich habe schon das Gefühl, mit Leuten redet und man ein bisschen mehr hinter Kulissen führt oder so ein bisschen Zeug zeigt, ändert sich das auch schon oft, oder? So einfach so eine Hülle, die man sieht und dann ist so ein bisschen... Also, was ist jetzt das Gefühl, wo wir eine Stunde zusammen geredet haben oder mehr mit dem Vorgespräch?
Das ist auch spannend gefunden und mega wertvoll. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele von diesen Sachen, wo du sagst oder die beide eigentlich in die Welt austragen, sind für mich mega reflektiert und ja, ich stimme sehr auch mit dem überein, wie ich eigentlich durchs Leben gehe. Und hey, ich würde mir auch einfach wünschen, das mehr zu lesen. Also für mich sind halt so kurze Insta-Captions sind nachher für mich sehr, was ist das, so plakative Titel mehr, eben auch so ein bisschen to get attention und so. Und ich glaube, das andere wäre für mich wahnsinnig wertvoll. Und ich glaube, wenn man schon so eine Stimme hat, eben auch in so einer jungen Generation, oder eine Stimme hat, wo man gehört wird, und man hat so schlaue Sachen zu sagen, dann sagen doch die auch.
Es ist gut, dass es so Plattformen wie «Mal ehrlich» gibt, dass man es auch kann. Weißt, ich glaube, das muss wie auch der Kontext der richtige sein, weil mit allen willst du auch, ich will gar nicht zu tief und persönlich reingehen, mit allen, weißt du, sozusagen, aber mit Leuten, die sich für die Themen interessieren, die jetzt auch da zuhören, deinen Podcast zuhören und so, ich glaube, dann mega gern, oder? Es ist überhaupt nicht, dass man das nicht wollen. Es muss wieder richtige Raum muss halt geben. Und das ist auch eben der HSG, wenn es um Vereinbarkeit geht, auf jeden Fall jetzt da, mal ehrlich, demnächst schon etwas Nächstes, was in die Richtung geht. Aber es ist nicht, wenn es Plattformen gibt, dann gern.
Super. Für uns ist es wichtig. Ich glaube, eben gerade wenn es darum geht, weitere Generationen oder eben jede Generation, die wieder Kind hat, macht wieder ihre eigene Erfahrung. Die Welt hat sich auch wieder ein bisschen verändert. Und darum ist es wichtig, dass nicht nur wir quasi über das reden, sondern eben alle, die jetzt noch nach uns kommen. Von dem her, merci vielmals.
Sehr gerne.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch nicht mehr. Aber vielleicht magst du ja noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.